Ich lese Gottes Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9, ab Vers 24, wo der Apostel Paulus dieser Gemeinde, den Gläubigen, schreiben durfte und sie mahnen durfte: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde. Wir wundern uns vielleicht über diesen Predigttext zu dem heutigen Sonntag. Wo liegt denn hier nun eine Ermutigung drin? Wo liegt denn hier eigentlich das Evangelium drin in dieser Aussage über einen Kampf, der geführt worden ist, früher in den Arenen, heute auf den Sportplätzen, und der auch im Glauben geführt werden soll? Der Apostel Paulus leitet ja diese Worte ein mit: Wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Ihr habt doch ein Wissen. Er schrieb an die korinthische Gemeinde in dieser Weise deswegen, weil sie wohl an Jesus Christus glaubte, aber vergessen hatte, mit und für Jesus zu leben. Wisst ihr nicht, welche Berufung ihr habt? Sie fielen zurück in das Eigenleben, in das persönliche Christenleben, persönliche Beschaulichkeit. Ja, sie gingen sogar so weit, dass sie sich viel Zeit nahmen, miteinander zu streiten, wer Recht hat. Diese Menschen haben bestimmt viel Zeit, die sich streiten können, weil sie nicht bemerken, dass ihr Leben anders erfüllt sein sollte, wo Streit überhaupt keinen Raum mehr findet. Der eine sagt, ich bin Paulisch, der andere, ich bin Käfisch, ich bin Apollisch, ich habe Recht. Und vieles andere mehr fand in dieser korinthischen Gemeinde statt. Und darum erinnert sie der Apostel Paulus, und ich denke, auch wir müssen oft erinnert werden daran, wozu wir berufen sind, wer unser Herr ist und was mit dem Glauben an Jesus Christus zusammenhängt. Dass wir durch Jesus Christus ein zielgerichtetes Leben haben sollen, ein neues zielgerichtetes Leben. So wie dieser Vergleich mit der Rennbahn, da wo Menschen ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, es ist ja festgesteckt, das haben sie sich nicht selber gegeben, sondern da ist ein Ziel, was zu erreichen ist. Sie haben es vor Augen und nun laufen sie alle los und einer wird der Sieger sein. Oder in diesem Faustkampf, der hier beschrieben wird, soll man nicht die Kräfte vergeuden, in die Luft schlagen, denn Luftstreiche kosten immer mehr Kraft als die Treffer. Wir sind berufen zu dem Glaubenskampf, der Frucht bringt, der das gute Ziel des Lebens vor Augen hat und der gewisse Schritte und auch gewisse Taten mit sich bringt. Jesus Christus, und so lesen wir es in den Evangelien immer wieder aufs Neue, sagt nicht nur: Glaubt an mich, sondern an vielen Stellen der Evangelien heißt es: Folgt mir nach. An Jesus glauben, das tun wir ja. Wir beten täglich, aber folgen wir nach? Das Wort nachfolgen bedeutet doch dahin gehen, wo Jesus ist, ihm in seiner Spur folgen. Als der Herr die ersten Jünger berief in Matthäus 4 am See Genezareth, sie ansprach dass er Interesse an ihnen hat und sie ihre Boote mal verlassen sollten, den Fischfang mal unterbrechen und liegen lassen sollten, sagte Jesus ihnen: Kommt, folgt mir nach. Er gab ihnen keine Schulung, er gab ihnen keine große Erklärung, was nun los ist, sondern kommt, folgt mir nach. Eine andere Stelle, die sehr gravierend ist, in Matthäus 19, wo es um diesen reichen Jüngling ging, der doch viele Fragen im Herzen hatte, wie er selig sein könne. Was braucht er zum ewigen Leben? Nachdem der Herr Jesus ihn einiges abgefragt hatte im Blick auf die Gebote, von denen er, der Jüngling, überzeugt war, dass er sie alle gehalten hat. Ich freue mich für den Jüngling, ich hätte es nicht gewagt zu sagen. Aber er konnte das möglicherweise sagen, aus seiner Sicht: Habe ich alles gemacht? Da sagt der Herr Jesus nur noch ein Wort zu ihm: Folge mir nach. Folge mir nach. Keine großen Erklärungen mehr, keine Abhandlung mehr. Komm, ich gebe dir ein Buch, da liest du jetzt mal mein ganzes Konzept, was ich so habe. Folge mir nach. Das ist sehr befreiend, aber auch sehr schwierig, weil ich nie weiß ganz genau, wo geht's lang. Ich muss eine ständig neue Orientierung haben jeden Tag. Ich kann nicht von heute auf morgen schließen. Heute ist der Tag des Heils. Heute muss ich fragen: Herr, wo geht's lang? Morgen ist ein anderer Tag. Da muss ich wieder fragen: Wo geht's lang? Folge mir nach. Wo bist du, Herr? Die Korinther hatten das aus dem Auge verloren. Sie haben sich wieder gesehen. Ihr religiöses Wesen, ihre Erkenntnis, über die sich ja streiten ließ und diskutieren ließ. Ihre Annahmen, was man tun darf, was man lassen muss. So jeder hatte seine christliche Vorstellung. Damit war plötzlich ihr ganzes Gemeindeleben erfüllt. Aber Paulus wollte neu sagen: Das ist nicht eure Berufung. Die Berufung ist, Jesus zu folgen. In dem zweiten Brief an die Korinther schrieb er dann nämlich auch Folgendes und sagte: Denkt daran, Gott war doch in Christus. Gott in Christus. Was tat er da? Er versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und richtete das Wort von der Versöhnung auf. Und im 15. Vers vom 5. Kapitel: Darum ist er gestorben für uns, damit die da leben, hinfort nicht mehr sich selbst leben. Liebe Korinther, so hätte Paulus sagen können: Es geht nicht mehr um eure Vorstellung, sondern dass ihr dem lebt, der für euch gestorben und auferstanden ist. Denn so wie Gott in Christus war und das Werk der Versöhnung vollbrachte, so steht es hier: Wenn jemand in Christus ist, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Er bekommt einen neuen Weg, einen neuen Auftrag. Das Alte, was er früher gemacht hat, ist vergangen. Er hat ein neues Leben, ein neues Ziel, eine neue Kraft, um Gott zu dienen. Gott war in Christus. Und wenn jemand in Christus ist, dann ist auch alles anders als zuvor. Jetzt verstehen wir, warum der Apostel Paulus sagt: Wisst ihr denn das nicht? Ihr seid doch bekehrt. Ihr gehört doch Jesus Christus. Seid ihr nicht in Christus? Doch. Dann seid ihr doch neue Kreaturen. Dann habt ihr doch einen neuen Weg. Der Ausgangspunkt zu diesem neuen Leben, das die Zeit überdauert und in Ewigkeit vorhanden ist, ist doch Golgatha, der Friede mit Gott. Und ich denke, ich spreche uns aus dem Herzen, besonders bei denen, die Frieden mit Gott haben unter uns. Sie wissen, dass da etwas Neues begonnen hat. etwas, was über die Zeit hinausgeht, etwas, was in die Ewigkeit hineinfließt, nämlich das Leben aus Gott. Wir sind Beschenkte aus der himmlischen Herrlichkeit durch Jesus Christus. Das ist Evangelium. Das ist eine frohe Botschaft. Wir sind nicht mehr Knechte des zeitlichen Lebens. Wir sind nicht mehr verpflichtet, Lebenssinn nur noch in dem Sichtbaren zu suchen und zu finden. Das ist der Vorzug von Christen, der Vorzug von wiedergeborenen Gläubigen. Sie dürfen an einer Arbeit stehen, die lohnend ist über die Zeit hinaus. Nachdem wir nun Christen geworden sind, sollen wir auch Christen im Leben sein. Es gab einen Mann, Ernst Lange, Professor Ernst Lange, er war hier in Spandau bekannt, an der kirchlichen Hochschule. Er diente als Pfarrer auch in der Ladenkirche im Brunsbüttler Damm in den 1960er Jahren. Und auf die Fahne dieser Arbeit in der Kirchengemeinde waren 7 Punkte geschrieben, dass man mal aus dem starren Wesen der Tradition, der Kultfeier herauskommen wollte. Das käme dem gleich, was die Korinther getan haben. Sie sind starr geworden in ihrem Wesen. Sie suchten nur sich selbst. Sie erkannten nicht mehr den Weg des Herrn. Und da hieß es dann, wir wollen mit unserem Gottesdienst weg von der Kultfeier und hin zur lebendigen Gemeindeversammlung im Sinne von Matthäus 18,20. Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da wollen wir hin, sagte dieser Pfarrer. Wir wollen weg vom anonymen Kirchenbesuch und hin zum gemeinsamen Leben in der Gegenwart des Herrn. Wir wollen nicht nur die Sonntagsversammlungen besuchen und dann abhaken und wieder unserem eigenen Leben nachgehen. Wir wollen weg von der aufgeregten Betriebsamkeit perfekter Gemeindeprogramme und hinein in den Spielraum bei Gott und den Brüdern. Weg von diesem, was wir so organisieren und festlegen. Wir wollen weg von der Almosenfrömmigkeit und hin zum nachbarschaftlichen Dienst. Berufen, Christenleben in der Welt zu zeigen, für den Nächsten, ihn damit einzuladen zu Gott. Wir wollen weg von der Rednerpultmission und hin zur stetigen Verantwortung unseres Glaubens vor den Gefährten unseres Alltags. Wir wollen weg von der Verschulung des Glaubens und hin zu einer gegenseitigen Einübung im Glauben. Wir wollen weg vom Konsumchristentum und hin zur christlichen Haushalterschaft, die für Gott verfügbar ist mit allem, was sie hat. 7 Thesen, die sich hier Ernst Lange einst auf die Fahne geschrieben hat und in dieser Ladenkirche Brunsbüttler Damm gearbeitet hat, um den Menschen, die dort sonntags kamen, das deutlich zu machen. Es geht nicht um uns. Es geht um den, an den wir glauben. Ihm wollen und sollen wir nachfolgen. Für andere Menschen sollen wir da sein, damit auch sie Frieden finden mit Gott. Das ist Christenleben. Dass andere auch zur Ruhe kommen in ihrem Leben und wissen, wo sie hingehören. Der Apostel Paulus, der diese Verse durch den Heiligen Geist schreiben durfte an die Korinther, machte auch deutlich, dass dieser Weg mit Jesus Christus etwas mit Entbehrungen zu tun hat. Er hat sich vieles selbst auferlegt und auferlegen lassen, um diesem Auftrag nachzukommen, damit er ein Segen wird für andere. Er hatte verstanden, ich bin nicht zum Glauben für mich gekommen, obwohl er eine wunderbare Damaskusstunde erlebt hatte und war froh, dass er endlich den Erlöser fand. Aber er blieb nicht dabei stehen. Er wusste, ich durfte mich bekehren, um anderen jetzt ein Segen zu sein? Das ist ja auch eine Frage, die mich dann im Alltag bewegt. Werde ich tatsächlich mit meiner Arbeit zum Segen für andere? Werde ich mit meinem Einkauf im Geschäft zum Segen für andere? Werde ich einfach in der Begegnung mit den Nachbarn im Hause oder auf der Straße mit den Menschen zum Segen für andere? Wenn ich mit meinem Auto in die Werkstatt gehe, werde ich zum Segen für diese Menschen? Und so weiter und so fort. Ist mein Leben ein Segen für andere oder ist es nur ein christlicher Konsum für mich selbst? Paulus wusste, das ist nicht Inhalt der Nachfolge Jesu, wenn man nur sich selbst sucht. Und er verzichtete auf vieles. Er schreibt in diesem 9. Kapitel, dass er wohl auch die Vollmacht gehabt hätte zu heiraten. Aber er hat nicht geheiratet, um Jesus noch besser zu dienen, seinem Heiland. Habe ich nicht Vollmacht, sagt er, so wie die anderen Apostel, eine Frau mit mir zu führen? Natürlich habe ich sie. Aber er wollte Jesus dienen. Er wusste, es kommt darauf an, für andere unterwegs zu sein. Und für ihn war es die Berufung, in dieser Weise unterwegs zu sein. Er nahm auch keine Geldgeschenke an von den Korinthern. Das schreibt er auch hier. Von euch nehme ich nichts. Ich will nicht abhängig werden von euch. Sonst denkt ihr, ich müsse euch zu Gefallen reden und leben. Er blieb frei, er hat es ihm gerade so ins Gesicht gesagt. Das mache ich auch um Jesu Willen, dass ich nicht begrenzt werde in meinem Auftrag. Er verzichtete zugunsten anderer auf mancherlei Speisen. Und er schreibt hier im 8. Kapitel, wenn meine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich doch nie mehr Fleisch essen. Es geht doch nicht um mich. Das ist die Botschaft darin. Es geht um Jesus. Und wenn dieses Fleischessen die Botschaft stören würde zum Nächsten, dann verzichte ich doch lieber auf Fleischessen. Hauptsache, die Botschaft kommt zum Nächsten an. Ich will Jesus dienen und meinem Bruder nicht im Wege stehen. Und er sagt, obwohl ich doch frei bin, habe ich mich jedermann zum Knecht gemacht. Ich bin frei in Jesus Christus, aber ich will dem Nächsten dienen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unterm Gesetz sind, gewinne. Es geht um dieses, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Gewinne. Mein Leben soll eingesetzt werden für den, der mich frei gemacht hat, damit andere gewonnen werden. Das ist die frohe Botschaft, die uns auch erneut erquicken soll, dass wir nicht in ein Traditionsglauben verfallen, wo sich das nur noch um Erkenntnis, um unsere Person dreht, sondern um den Auftrag, folge mir nach. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Es geht immer um das Gewinnen, um das Einnehmen. Ich will, dass sie zu Jesus kommen. Willst du das auch? Ich bin alles allen geworden, damit ich auf allerlei Weise einige rette. Gewinne, gewinne. Mir ist es persönlich ein Gebetsanliegen, dass mein Leben auf diesen Gewinn ausgerichtet ist. Ja, wisst ihr nicht, dass die in den Schranken laufen? Die laufen auf ein Ziel zu. Einer wird's erreichen. Sie möchten das Ziel erreichen. Sie möchten gewinnen. Sie möchten im Auftrag dessen, der das Ziel gesteckt hat, stehen. Unser Christsein soll also für andere Menschen da sein, dass wir sie einladen können zu Christus, dem Erlöser. Der Herr Jesus hat gesagt zu den Seinen, die ihm folgten, in Johannes 17, gleich wie du mich gesandt hast, Vater, so sende ich auch diese, die mir folgen, in diese Welt. Wie ist denn dieses mit dem Gleich zu verstehen? Wenn wir da an den Paulusbrief an die Philippa schauen, sehen wir, was Jesus Christus getan hat. Dass er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat. Und er kam in unsere Niedrigkeit hinein. Er wurde an Gebärden wie ein Mensch, wie wir erfunden. Er erniedrigte sich, um uns zu begegnen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Er achtete auch nicht der Schande, die damit verbunden war, sondern er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt sagt der Herr Jesus, gleich wie du mich, Vater, in diese Welt gesandt hast, sende ich sie auch, dass sie die anderen gewinnen, dass sie auch dem Schwachen ein Schwacher werden, dass sie auch dem Gesetzlosen ein Gesetzloser in dem Sinne werden, dass sie ihn begleiten, um ihn zu gewinnen, dem Juden ein Juden werden, dass sie von sich selbst absehen und hinschauen können zum Nächsten. Wir haben noch die 7 Thesen im Kopf, nicht? Die der Ernst Lange hier aussprach für die Arbeit in der Kirchengemeinde, die so erstarrt war, wo er sagte, wir wollen doch Abstand nehmen von der Kultfeier und zur lebendigen Versammlung durchdringen, wo Jesus in der Mitte ist. Wir wollen von den Schulungen absehen des Glaubens und einfach Jesus folgen, um für den Nächsten da zu sein. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, sagt Jesus, so sende ich sie auch. Der Apostel Petrus im gleichen Geist verkündigte das auch in 1. Petrus 4. Wir wollen die übrige Zeit des Lebens, die uns noch bleibt, dem Willen Gottes leben. Heute ist der erste Tag des übrigen Lebens. Das heißt, so wie der Vater den Sohn gesandt hat, sendet der Sohn seine Jünger, dass die übrige Zeit ihres Lebens unter seiner Führung steht. Das heißt, in der Umgestaltung ihres Wesens. Wir nennen das ja Heiligung im Sinne der Bibel. In der Fürbitte für die Mitmenschen. Wegsehen von sich, hinschauen zu denen, die eingeladen werden sollen zum wunderbaren Evangelium, die gerettet werden sollen. Der missionarische Auftrag ist Kindern Gottes gegeben. Und wer darin steht, hat keine Zeit zur Diskussion. Keine Zeit zum Streit. Um aber nun in diesem Auftrag stehen zu können, so sagt der Apostel Paulus, wer da wirklich kämpft und dieses Ziel vor Augen hat, was tut er? Der enthält sich der Dinge, die ihn hindern, diesen Glaubenskampf zu führen. Er wird auch seine Kräfte von Gott komprimieren lassen, dass sie nicht vergebens eingesetzt werden, dass keine Luftstreiche entstehen. Wir müssen mit der Kraft Gottes ausgerüstet werden, damit wir auch das tun, was getan werden soll. Keine Kraft soll vergeudet werden. Darum kommt es darauf an, diese Waffenrüstung, diese Ausrüstung Gottes in Jesus Christus zu haben. Wir lesen ja in Epheser 6 davon, da ist die Wahrheit angesprochen. Die Wahrheit soll uns umgeben. Die Wahrheit Christi, der die Wahrheit ist, sein Wort ist die Wahrheit. Das soll uns begleiten, erfüllen, damit wir in diesem Kampf stehen können. Damit wir in dem Auftrag in dieser Welt stehen können, dass unsere Arbeit, auch in dem Betrieb, nicht einfach bloß eine Arbeit für irgendeine Firma ist, sondern eine Arbeit vor Gott und für Gott und somit für den Nächsten, dass er dadurch das Evangelium erkennen kann. Wir glauben, das sei nicht möglich. Doch, es ist möglich. Durch das einfache, praktische Arbeiten im Berufsleben, durch die Art und Weise, wie wir es tun, Christus zu verherrlichen. Dort soll angezogen sein, auch für diesen Auftrag, Gerechtigkeit. Das heißt, die Vergebung der Schuld angenommen worden sein. Nichts im Leben mehr beherbergen, was zwischen Gott und mir steht, sondern alles ausräumen und versöhnen lassen. Reines Gewissen haben vor Gott und vor den Menschen. Auch das gehört dazu. Alles in Ordnung bringen, wo wir Schwierigkeiten haben mit den Menschen. Zu viel an uns liegt, sollen wir ja mit allen Frieden haben. Das ist die Ausrüstung zum Glaubenskampf. Frieden. Zeuge davon sein, dass wirklich ewiger Friede in Jesus Christus vorhanden ist. Ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass wir doch Frieden haben. Glauben haben. Der Glaube muss zu diesem Kampf uns einhüllen können. Der Glaube, wie auch Abraham Glauben hatte, er hatte nicht nur irgendeinen Glauben. Er hielt nicht nur etwas für wahr, was er vielleicht durchschauen konnte, dass es eintreffen würde. Von ihm steht, er glaubte auf Hoffnung, wo eigentlich überhaupt nicht zu hoffen war. Da hat er geglaubt. Nicht zu hoffen, nicht zu sehen, eigentlich alles unmöglich. Aber was machte sein Glauben aus? Er verließ sich auf das Wort Gottes. Wenn Gott das sagt, dann stimmt es 100 Pro. Das ist Glaube. Wenn dieser Glaube uns umhüllt im Alltag, werden wir auch das Ziel unseres Glaubenslebens nicht aus den Augen verlieren. Und dann werden auch die Pfeile des Bösewichtes uns nicht abhalten können von Christsein, nicht nur Christ nennen. Heilsgewissheit jeden Tag aufs Neue darf und soll uns begleiten. Das Wort Gottes, Schwert des Geistes, so heißt es. Und vor allen Dingen das Gebet. Die ständige Kommunikation mit dem lebendigen Gott. Die Bibel sagt an einer Stelle, betet ohne Unterlass. Und wie oft habe ich die Antwort gehört, es geht doch nicht, ich kann ja den ganzen Tag auf den Knien liegen. Nein, hier im Herzen. Bete ohne Unterlass. Sprich, wo du bist mit deinem Heiland. Auf der Straße. Wenn du deine Frau siehst, deinen Mann siehst, rede vorher immer mit dem Heiland. Dem Bruder, der Schwester. Rede nie mit dem Menschen zuerst, immer mit dem Heiland. Auch wenn du deine Besorgungen machen musst, rede mit dem Heiland. Bevor du mit den Kindern redest, rede mit dem Heiland. Sprich in deinem Herzen mit ihm. Bete ohne Unterlass. Denn das ist die Waffe, die alles andere, was dagegen steht, gegen dein Glaubensleben, entwaffnet. Wir lesen ja im Alten Testament von diesem starken Mann, dem Goliath, der sich aufgeschwungen hat, gegen das Volk Israel aufzutreten. Ein Riese. Alle hatten Angst vor ihm zur Zeit des Königs Sauls. Keiner aus dem Heer Israel wagte sich gegen ihn zu stellen und mit ihm zu kämpfen. Er war auch ausgerüstet. Er hatte auch einen Helm. Er hatte auch einen Panzer. Er hatte auch Beinharnische, so wie wir das hier im Epheserbrief lesen. Er hatte auch ein Schwert, ein Spieß. Und David, der hatte diesbezüglich die Beziehung zu Gott. Goliath hatte auch 6 Teile in seiner Ausrüstung, aber die Beziehung zu Gott, das Gebet, fehlte ihm total. Was sagt dann David, als er zu ihm kam? Du kommst her mit Schwert, Spieß und Helm und deiner ganzen Ausrüstung, aber ich komme im Namen meines Gottes durch das Gebet. Ich bin mit ihm verbunden. Und weil ich mit ihm verbunden bin, hast du keine Chance. So dürfen und sollen wir durch den Alltag gehen. Weil wir mit Christus verbunden sind, hat der Teufel keine Chance. Ach, dass wir uns das doch täglich sagten. Das ist lebendiger Glaube. Da brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Goliath war äußerlich stark, aber Kinder Gottes sind innerlich stark. Und so rief auch Paulus Timotheus auf und sagte, bitte, sei nun stark in dem Herrn. Sei nun stark. Folge einfach deinem Herrn. Ergreife das ewige Leben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, vergeude nicht deine Kräfte, sondern halte dich an den, der dich gerettet hat, damit du keine Luftstreiche machst, keine Fausthiebe, die da in der Luft landen und viel mehr Kräfte kosten, als wenn du einen Treffer landest. Habe das Ziel vor Augen, Timotheus, war ja auch ein junger Bruder. Denn der Herr Jesus sagt ja, wer sich nicht an mich hält, wer nicht mit mir ist, der kann nicht mit mir sammeln. Der zerstreut in Wahrheit. Jemand, der nur in die Luft schlägt, der arbeitet am fremden Werk, nicht an meinem. Und wer sich nicht der Dinge enthält, um immer das Ziel vor Augen zu haben, arbeitet am fremden Werk der Welt und nicht am Werk Gottes. Dieser China-Inlandmissionar Hudson Taylor berichtete mal aus seiner Erfahrung, als er noch Kaufmann war im Bankgeschäft. Und er hatte einen christlichen Hintergrund, hörte aber dann auch die Gespräche seiner Kollegen, was die über Christen dachten. Und die sagten so zu ihm, also wenn wir die Christen so betrachten, die da sagen, dass sie ein Buch haben, die Bibel, in dem Gott zu ihnen spricht, dann, wenn wir ihr Leben ansehen, dann denken wir manchmal, das Buch gibt's gar nicht. Denn ihr Leben sieht ganz anders aus. Das Buch scheint's gar nicht zu geben. Das hat ihn geprägt. Das hat er immer gehört, dass seine Kollegen so über Christen dachten. Wenn die wirklich das Buch haben, von dem sie reden, nach dem sie sich ausrichten, dann müsste doch bei denen was anders los sein. Und das ging diesem Hudson Taylor nach, bis er sich dann bekehrte und merkte, wenn ich Christ sein will, dann nicht nur mit dem Bekenntnis der Lippen, sondern mit dem Leben. Dann hat er sich vorgenommen, hat gesagt, dann will ich die Bibel ausprobieren. Ich will Gottes Verheißung ernst nehmen. Ich will drauf eingehen, was Jesus sagt. Und er durfte sagen, ich habe seither Gottes Wort erprobt und es hat mich in der Tat nie enttäuscht. Ich habe niemals Grund gehabt zu bedauern, dass ich mein Vertrauen auf seine Verheißung gesetzt habe oder zu bereuen, dass ich der Führung seiner Anweisung gefolgt bin. Nie, sagte er. Er wollte nicht in das Gespräch der damaligen Kollegen kommen, die dann sagten, die Christen haben wohl gar nicht dieses Buch, von dem sie reden. Und er bezeugte nun mit seinem Leben, das Buch stimmt, Gottes Wort stimmt. Wir brauchen uns nicht mehr mit uns selbst zu beschäftigen, sondern wir dürfen Jesus folgen. Wir dürfen diese Wege beschreiten, die uns selber unmöglich waren zu beschreiten, aber durch seine Kraft, durch Gottes Kraft gehen können. Jetzt verstehen wir auch diese Waffenrüstung, die notwendig ist. Christsein heißt doch, bewusst Nein zu sagen zur Sünde, zu den verführerischen Dingen, die uns abhalten wollen, Gott zu dienen. Und ganz Ja zu sagen zu Jesus, nach Geist, Seele und Leib, im Berufsleben, im Haushalt, in der Familie, im persönlichen Leben, beim Kauf, beim Verkauf, beim Essen, beim Trinken. Einmal wirft Gott sogar seinem Volk vor und sagt, ihr esst und trinkt sogar ohne mich. Ihr tut so, als ob ihr das alles so aus der Erde herausgeholt habt. Und jetzt verspeist ihr diese Sachen, als ob ihr das wart. Ihr sollt mit mir essen und mit mir trinken, denn ich habe es euch gegeben. Die Korinther, und das war diese Ansprache an diese Gemeinde, vielleicht auch an einige von uns, waren zurückgefallen in die Selbstbetrachtung, in die Bequemlichkeit und somit auch Lustlosigkeit, wirklich Jesus zu folgen. Sie ergaben sich wieder der Genusssucht des zeitlichen Lebens. Und so werden fleißige Christen, die vielleicht im Fleiß Jesus am Anfang gefolgt sind, zu passiven Christen, werden dann lahmgelegt. Wisst ihr denn nicht, sagt Paulus, wisst ihr denn nicht, was dazugehört zu dem neuen Leben? Ich bin davon überzeugt, dass die Korinther sich das haben sagen lassen und dass sie wieder neu aufgebrochen sind und sagen, ja, wir bekennen uns zu Jesus und es tut uns leid, dass wir uns mit uns selbst beschäftigt haben, dass wir uns mit unserer Liturgie befasst haben, mit unserer Tradition, mit unseren Programmen. Entschuldige, Herr, wir wollten dir ein Programm vorschreiben, das du zu segnen hast. Wir möchten uns angliedern an dein Programm. Wir möchten neu voranschreiten in der Freiheit, zu der du uns befreit hast. Wir wollen im Gebet zu dir bleiben, denn wer betet, der hat immer mehr vom Leben. Das wollen wir doch mitnehmen in die neue Woche. Wir sind berufen, ein Segen für andere zu werden, zum Lobe des Segners, der uns erlöst hat.